Typisch Felix. Achso, aber du arbeitest ja in der Medienbranche, muss man dazu sagen, um diesen Joke zu verstehen. Mhm. Ihr habt da ja sicherlich offene Grenzen zu der harten Drogenszene.
Absolut, ja. Die letzten offenen Grenzen Deutschlands.
Ausnahme der Rose.
Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Steigt mit uns wieder hinunter in Enid Blytons Romanverlies. Dorthin, wo sie jahrzehntelang die Figuren ihrer 900 Kinderbuchreihen immer wieder neu zusammensetzte und kombinierte, um wie Saruman eine Armee von kaum zu unterscheidenden Jugendbanden zu bauen, die sich in Südengland auf den Füßen stehen. Diesmal erleben wir das affenmäßig enhancede Kollektiv der Rätsel-Um-Reihe. Nicht zu verwechseln mit dem Kollektiv aus der Geheimnis-Um-Reihe oder den Kollektiven aus allen anderen Reihen. Mein Name ist Felix Scharlau, begrüßt nun meinen Partner, der schon vor der Folge weiß, was die grüne Hand ist, weil er sie sich wochenlang nicht gewaschen hat.
Linus Volkmann.
Heute hören wir gemeinsam Enid Blytons Rätsel um die grüne Hand.
Kinder, ihr sollt zusammen mit Onkel Joe zum Schloss Marlos kommen. Die Polizei will mit euch sprechen.
Hab ich's doch geahnt. Wenn Großonkel Johann der Polizei erzählt, was ich ihm über die grüne Hand vorgeflunkert habe, ist alles aus.
Vielleicht denken sie dann auch, dass du etwas damit zu tun hast.
Mir wird ganz komisch in der Knie.
Mir auch.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Felix Scharlau, habe ich eben schon gesagt, und du bist der Linus und wir besprechen jedes Mal ein Hörspiel und zwar immer im Wechsel. Also ich habe mir das diesmal rausgesucht, du bei der nächsten ungeraden Folge. Und am Schluss gibt es ein Quiz über Katzen. So, ich glaube, ich habe alles gesagt, was wichtig ist.
Ja,
oder?
Damit sind alle Disclaimer disclaimed. Sehr gut, jetzt können wir hier einreiten. Felix, schön, dass wir uns mal wieder sehen hier im neuen Jahr. Alles Gute von meiner Seite aus.
Gleichfalls. Ich habe schon gehört, du hast hier Dry January gemacht. Ist ja eigentlich ein bisschen lame, macht ja jeder. Also du bist ja auch so ein bisschen so ein edgy Typ. Ist das dir dann nicht, also denkst du dann nicht eigentlich, müsstest du den Januar durchsaufen und die anderen 11 Monate nicht trinken?
Ja, das wäre vielleicht auch vom Verhältnis eigentlich besser. Also ich muss sagen, dass ich früher immer so ein bisschen abgeturnt war, wenn Freundinnen von mir die Fastenzeit mitgemacht haben. Das kam mir immer so diffus zu christlich vor und auch sehr arbiträr. Das ist ja mitten im Jahr. Ostern hat ja keinen festen Termin, sondern richtet sich irgendwie nach den Gezeiten. Keine Ahnung. Und ich brauche mehr Struktur und möchte mich jetzt nicht ganz so sehr von der christlichen Religion leiten lassen. Deshalb ist dieser Januar für mich immer sehr wichtig, weil so Ende des Jahres, Felix, ne, da verliere ich völlig die Kontrolle, da packt man alles noch rein und da nimmt man alles noch zu sich und deshalb ist es ganz gut, den Januar so ein bisschen sich bedeckt zu halten. Ist für mich so ein, so wie zwischen den Jahren in groß oder der Montag des Jahres, wie du sagen würdest.
Ja, verstehe. Ja.
Ja, wie war es bei dir?
Ja, also ähnlich. Ich habe jetzt, ich habe ja noch nie, ich glaube seit meiner Jugend noch nie einen Monat keinen Alkohol getrunken. Klingt immer dramatischer als es ist, weil ich auch generell irgendwie eher weniger trinke als früher. Es wird auch immer weniger. Also mir fällt das nicht so auf, ehrlich gesagt. Aber ich saß auch viel zu Hause rum. Wetter war ja auch entsprechend und habe meine Wunden geleckt vom letzten Jahr. Und Hörspiele gehört, kann man ja auch mal sagen.
Ach, das ist ja toll. Also und, und trotzdem kommst du hier wieder mit Enid Blyton.
Das stimmt, ja. Ich hätte ja machen können, der Frauenarzt von Bischofsbrück, ich habe es in einer früheren Folge schon mal erwähnt, dieses ewig lange Hörspiel. Vielleicht darf ich dazu ganz kurz eine Bitte an die Hörenden raussenden. Und zwar, ich habe, also hört, es ist kompliziert, es klingt wie ein Groschenroman, es ist eine Satire auf einen Groschenroman und ich habe das als Kind immer gehört, dann gab es eine CD-Veröffentlichung, die ist sehr, sehr teuer und die wurde mir, das hatte ich auch schon im Podcast erwähnt, von einem Hörer, den ich nicht erwähnen darf, weil es natürlich illegal war, wurde mir das überspielt und ich habe mich gefreut und habe tatsächlich über Weihnachten 12 Stunden lang der Frauenarzt von Bischofsbrück gehört. Die ganzen CDs, die erschienen sind. So, und jetzt kommt's, Linus.
Am Heiligabend.
Ja, auch. Natürlich. Mit Kopfhörern am Tisch, weißt du? Und jetzt kommt's, Linus, halt dich fest. Ich kannte die Serie, aber nur basierend auf den 4 LPs, die mal erschienen waren. Das bricht ab am Ende. Und ich wusste, die CDs sind doppelt so lang. Da kommt die, wird die ganze Geschichte erzählt. Und jetzt halt dich fest, die 12 Stunden sind immer noch nicht das Ende.
Also entweder die Serie bricht ab an der Stelle oder es gibt noch Folgen, die im Radio liefen, früher aber nie veröffentlicht wurden. Wenn da jemand irgendwas drüber weiß, weil man kann das jetzt auf dem Level nicht mehr googeln. Das Wissen ist tot, ja, seit den 80ern verschüttet. Alle Beteiligten sind wahrscheinlich tot, keiner weiß es mehr. Also wenn mir irgendwer sagen kann, ob das dann noch weitergeht, dann melde dich mal bitte, weil ich habe echt Probleme jetzt. 12 Stunden habe ich da reingesteckt.
Ach, ich dachte, die CD-Version ist halt doppelt so lang, aber nur mit Zwischenmusik die LP dann aufgebrezelt.
Nee, das ist alles 1:1. Also das habe ich alles wiedererkannt.
Ach, sehr schön.
Ja, geht so, ne? Mann, ey. Also wirklich, das Hobby wird einem echt schwer gemacht. Also.
Das ist nicht mehr Hobby, das ist Wahn, ja, was du hier schilderst, Felix.
Das kann sein, ja, das kann sein. Aber also das hat mich sehr beschäftigt, auch natürlich emotional, kennst mich ja, war wahnsinnig wütend auf alles, auf einmal ist das vorbei. Ich denke so, wo ist denn das nächste File, bis ich merke, da gibt es keins mehr. Naja, gut, aber das soll die Leute jetzt nicht bedrücken. Ich kann schon mal sagen, dieses Hörspiel hier hat ein Ende, ob es gut ist, die grüne Hand, werden wir noch gucken. Aber ist denn sonst irgendwas bei dir passiert, willst du noch irgendwas anmerken, irgendeine Tour, die du wieder in Planung hast vielleicht?
Sag das doch nicht so despektierlich, es war wirklich, ich wurde auf Händen unserer HörerInnen durch meine Tour letztes Jahr getragen, nochmal vielen Dank dafür. Ich mache dahingehend weniger. Du hast mich ein bisschen angesteckt mit deiner Begeisterung für Live-Konzerte. Du bist ja jemand, der immer sagt, oh, handgemachte Musik, das ist noch richtig toll. Ja,
Blues. Ja.
Genau, das Rock'n'Roll-Schema. Das ist wirklich noch Musik. Und da habe ich mich tatsächlich jetzt mal von hinreißen lassen und war auch bei einem Live-Konzert. Ich war bei der Band, bitte lach mich nicht aus, Ich war bei Ketka.
Ach, ja, lachen tue ich da jetzt noch nicht. Aber ich war überrascht, ja. Ketka, nein, ja, also, aber hast du auch schon mal gesehen, ne? Haben wir doch zusammen schon mal gesehen, glaube ich sogar.
Wann soll das denn gewesen sein?
Bei diesem Grand Hotel Van Cleef Fußballturnier. Oder warst du da nicht mit?
Ja, nee, da war ich nicht dabei.
Ach, da warst du nicht dabei, okay. Deswegen habe ich so schlechte Erinnerungen an dich auf dem Platz. Mann, habe ich schlecht gespielt. Naja, erzähl mal von deinem Konzert, wie war das so? Das ist doch jetzt auch Stadionrock, ist doch wahrscheinlich wie heißt das, Commerzbank Arena, Deutsche Bank Park bis oben in voll.
Das wäre wirklich schön gewesen. Ich hatte mir jetzt gar nicht so, also ich mag die Band sehr gerne und bin mit ihnen auch verbunden. Ich hatte auch die letzten Infos geschrieben und dachte, jetzt muss ich da dringend auch mal das nochmal wieder live sehen. Und die waren in der Butch Cup.
Ah ja.
Also wer das ungefähr so einschätzen kann, also schon eine große Halle, die war auch voll. Und ich dachte aber, weil ich bin ja nicht so ganz emotional wie du, sondern ich bin immer schon mit dem Kopf woanders und dachte so, naja, ein ganzes Konzert, vielleicht kenne ich auch nicht alle Lieder. Ich stehe dann da in der Ecke und mache im Geiste schon die Steuer oder mache so Untertitel für die nächsten Reels. Mhm. Und dann stand ich aber da in der zweiten Reihe, da habe ich hingekämpft und habe mehrmals geweint auch. Also wenn ich das hier, ich weiß nicht, Gefühle sind ja auch was kein Tabu ist bei Ausnahme der Rose.
Das stimmt.
Weil ich so ergriffen war von diesem, es waren ja da auch so diese Anti-AfD-Proteste in ganz Deutschland jetzt gewesen dann. Und das ist so halt natürlich, Ketka ist so ein Auffangbecken für so bürgerliche Linke, so Ex-Punks vielleicht, alle natürlich schon ein bisschen gesetzter, aber die noch ein bisschen so idealistisch sind und die natürlich auch sehr darunter leiden, wie das sich jetzt alles so entwickelt. Dass jetzt auch die Demokratie in diesem Jahrzehnt scheinbar abgewickelt wird. Und das war dann irgendwie doch schon so ein besonderer Moment. Also dann plötzlich so dieses Gefühl der Vereinsamung, ne, dass man denkt, okay, es bricht hier alles weg, alle Allianzen sind weg. Ne, irgendwann muss ich mich auch noch mit Populisten hier in der Regierung rumschlagen und was damit noch einhergeht. Und da war dann plötzlich so das Gefühl, ich bin nicht allein und alle haben das auch so gefühlt. Also ich war ganz ergriffen.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Jetzt nicht so sehr in Bezug auf Ketka, aber so generell dieses Lebensgefühl gerade ist. Und das wird sich auch nicht geändert haben, wenn diese Folge in wenigen Tagen veröffentlicht wird. Also stimmt, das habe ich ein bisschen verdrängt gehabt vorhin bei der Beschreibung des Januars, dass da ja auch einiges so international und auch national los war. Ich habe auch häufiger zuletzt dran gedacht, abstrakt an das Thema Auswandern. Falls Kai Schwind zuhört, Und weiß schon, ich weiß nicht, was man in Norwegen machen muss, ob man da vielleicht jemanden empfehlen kann, der einwandern darf oder so. Ich melde mich demnächst mal. Nee, aber wirklich Spaß beiseite. Wirklich eine sagenhaft beschissene Zeit und wird auch nicht besser werden, fürchte ich.
Ich hatte tatsächlich auch gedacht, Tromsø hatte ich gedacht, da könnte vielleicht noch, das ist so ganz nördlich, aber ich denke, das ist natürlich sehr menschenfeindlich, also so von der Natur her und von der ganzen Umgebung, aber da könnte ich mir halt vorstellen, dass da, weil es halt auch so ein bisschen off ist, dass da vielleicht diese ganzen Entwicklungen vielleicht dann nicht sich so durchsetzen werden, wie vielleicht jetzt in den Metropolen in Westeuropa gerade. Ja. Ne, Skandinavien, ja, weiß ich nicht, hat ja auch so einen ganz antisemitischen Turn genommen, offensichtlich, oder das hat da auch immer geschlummert und das ist jetzt auch, also ich war ja so ein großer Schweden-Fan und bin auch da so enttäuscht. Also früher, habe ich auch schon im Podcast gesagt, hatte man ja noch so diese Vorstellung, ich gehe nach Goa, ich gehe nach Portugal und das ist ja alles auch zusammengeschmolzen, auch im wahrsten Sinne des Wortes, Stichwort Klimawandel. Oh Gott, ich klinge ja schon wieder wie meine Mutter. Okay, was mir gefallen hat, als du eben gesagt hast, wir kommen so zeitnah raus. Das ist ja das, was ich immer verhindern will, dass man nicht so die Ruhe hat. Deshalb kannst du heute eigentlich auch über das Wetter reden, weil wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich noch dasselbe.
Nee, das glaube ich gar nicht. Heute ist recht warm in Köln. Köln ist ja die Kölner Bucht. Ne? Als Kind, habe ich vielleicht schon mal erwähnt im Podcast, dachte ich immer, ich komme ja nicht aus Köln. Wenn im Wetter, in der Tagesschau gesagt wurde, in der Kölner Bucht hat es 14 Grad, dann dachte ich immer, Köln liegt am Meer. In Wahrheit ist das ja so ein Kessel, wo es immer viel wärmer ist als außenrum. Deswegen, wir haben heute frühlingshafte Temperaturen. Die müssen nicht zwingend noch so sein, wenn wir in 4 Tagen hier rauskommen. Aber es ist, ja, es ist so als Spätwinter oder sowas. Keine Ahnung. Naja, Schwamm drüber. Hast du denn auch Post bekommen über Weihnachten? Zum Beispiel wegen deines Podcasts.
As a matter of fact, gibt es tatsächlich Feedback zu Ausnahme der Rose, das wirklich Diskussion bedarf. Und zwar möchte ich es einleiten mit einem ganz normalen Brief. Eine Depesche, die mein Freund Felix erreicht hat unter seiner Adresse ausnahmederose@gmx.de. Da könnte man noch denken, alles wie immer, na, wir werden da irgendwie angeschrieben und bestenfalls gelobt, aber hör dir an, was da drin steht, Felix. Moin, ihr beiden. Danke für euer Tun und die Kurzweiligkeit eures Podcasts. Ich finde es durchaus positiv, dass ihr nun monatlich erscheint. Man merkt halt, welche Menschen willenlos Content raushauen, um der Streamingmaschine Futter zu geben und im Ranking zu bleiben. Er scheint mich sehr gut zu kennen, aber ich glaube, er meint es gar nicht so, dass wir das sind. Whatever. Warum ich eigentlich schreibe, ist Folgendes. In der letzten Folge, die rasende Hängematte, wird vom Host Thomas Freitag ab Minute 8:45 etwas seltsam über ein Interview zwischen Linus Volkmann und Veronika Neugebauer gesprochen. Grüße nach Köln und Frankfurt. Marco.
Aha, so.
Felix. Da spricht Marco tatsächlich etwas an. Darauf hat mich auch zum Beispiel mein Freund Torben Riegmann Grüße hingewiesen. Und ich weiß ja nicht, wie stabil du aktuell bist. Aber Felix, wir wurden in diesem genannten Podcast gedisst.
Aha. Ja,
dissen, das ist für den Jungen, der uns immer wegen der Anglizismen rügt. Dissen kommt von Disrespect. Also uns wurde der Respekt abgesprochen. Ich habe es mir dann auch angehört. Ja, und wie der schon alleine meinen Namen sagt. Kennst du einen Linus Volkmann? Journalist und alles. Also, ne, ich möchte ihn jetzt nicht schlechter darstellen, als er ist, aber du hast ja gesagt, wir können nicht einspielen, was er gesagt hat, weil wir sowieso vor einer langen Klagewelle mit diesem Podcast stehen. Ich habe gesehen, die sind eine GbR, ne, die sind ganz gut aufgestellt, also, aber uns werden sie nicht widerstehen können. Ja, also, Thomas Freitag, wenn du meinen Namen nochmal so in den Mund nimmst. Nein, ich sage einfach zu dem Typen, ne, ich will da auch nicht, dass das eskaliert. Ich habe ja gerade gesagt, wie schwierig das ist. Die Allianzen brechen überall weg und so. Und ich möchte da ein Angebot machen. Thomas Freitag, komm 15 Uhr vor die alte Postfiliale, keine Messer. Ne, und dann reden wir darüber nochmal. Aber das Schlimme ist ja, wenn irgendwie so ein Shitstorm, so ein kleiner, auch losgetreten wird, das Schlimme ist ja, ist, für die Angehörigen ist es ja immer am unangenehmsten. Und deshalb wollte ich dich fragen, was hat es mit dir gemacht, dass dein Freund, der gute Linus, so despektierlich von diesem Typen überhaupt benannt wird? Und worum geht es eigentlich in dieser Geschichte?
Ich wollte gerade sagen, also bis jetzt ist der große Diss deines Lebens, dass jemand den Namen komisch ausgesprochen hat. Ja, also es geht darum, dass wir, beziehungsweise du irgendwann erwähnt hattest hier in diesem Podcast, dass du ja mal Kontakt hattest zu Veronika Neugebauer. Korrekter ist ja, ich hatte am Rande auch Kontakt mit ihr, ich habe sie auch kennengelernt damals. Und du hast dann, glaube ich, in diesem Rahmen ein Interview gemacht, in dem sie über ihre Zeit bei TKKG spricht, speziell ihre Zeit, als sie kurze Zeit nicht Teil der Serie war. Und du hast das damals schon zeitnah erschienen und dann hast du es, glaube ich, nochmal veröffentlicht oder so. Vor ein paar Jahren. Und darauf wurde zurückgegriffen, weil dieser Podcast zu Gast hatte Manu Lubowski, den Sprecher von Klößchen, und ihn jetzt mit dieser Einleitung, die du eben also despektierlich empfunden hast, quasi ihn darauf stoßen und von ihm offenbar gerne hören wollen, was er davon hält und was seine Meinung ist. Und er hat da eine sehr konträre Meinung, wie die, die du kolportiert hast. Und ja, das ist das, was vorgefallen ist. Also ein Diss im Sinne von was für ein Scheiß-Podcast, ihr seid das Letzte, ist jetzt da nicht vorgekommen, habe ich nicht gehört.
Auf welcher Seite stehst du eigentlich, Felix? Wenn jetzt hier eine Seite Ausnahme der Rose, andere Seite rasende Hängematte, ne? Formerly known as, mit anderen Konstellationen als die tosende Hollywood-Schaukel. Also scheinbar ein sehr humoristischer Podcast, oft auch.
Ja, ja. Es tut mir wirklich leid, aber wenn hier die SA 2.0 vor der Tür steht und bei mir rein will, dann kann ich da nicht sitzen und sagen, sorry, ich muss doch diesen Beef hier abwickeln mit der rasenden Hängematte und außer mit der Rose. Das ist, also ich will sagen, das meine ich jetzt gar nicht arrogant oder so, ich habe ein bisschen wenig Aktien emotional da drin. In dem Thema. Aber es ist schon wichtig, mal deine Meinung zu hören, denn es geht ja tatsächlich jetzt Hörspiel, es geht ja nicht um unser Privatleben, es geht ja hörspielspezifisch um eine hörspielgeschichtliche Einordnung. Das finde ich ja eigentlich das interessantere Thema daran.
Ja, es geht vor allem auch darum, dass Ausnahme der Rose diese Hörspielkultur durch die Corona-Zeit getragen hat, also wo und vielen Menschen Halt gegeben hat, wo schon alle Risse sichtbar wurden, und dann muss ich mir das hier bieten lassen. also was mich auch stört, dass er natürlich dann Manu Lubowski natürlich sehr desinteressiert erstmal daran, um wen es geht, also als er auf mich angesprochen wird, beziehungsweise auf Ausnahme der Rose. Da wird Manu Lubowski nochmal von Thomas erklärt, was wir sind, so Political Correctness, die sehen da, gehen da immer ganz hart daran. Das hat mich natürlich auch gestört, also dass wir hier auch, wir gucken ja wirklich mit einem gütigen und liebenden Auge auf diese alten Hörspiele, aber es geht uns natürlich auch um diskriminierungsfreie Sprache, es geht uns um die Veränderungen und so, um Minderheitenschutz, und wem das schon wieder zu viel ist, den Thomasen da draußen, dann tut's mir leid. Ne? Also ich finde, das klingt ja schon sehr durch, also dass wir ja nicht nur geframed werden für irgendeine falsche Aussage vermeintlich, sondern eben auch für diese Haltung, die wir hier repräsentieren und die ich hier jetzt auch gegen dich verteidigen muss, scheinbar.
Das Witzige ist auch bei dieser Political Correctness, ich habe quasi den Podcast gehört am gleichen Tag, als mal wieder eine Mail kam, wo jemand kundgetan hat, dass ich glaube, seine Schwester eigentlich auch Hörspielfan ist und in diesen Podcast mal reingehört hat, aber sofort wieder ausgemacht hat zu Corona-Zeiten, weil du mich einen Corona-Leugner genannt hast und ich das aus humoristischen Gründen habe stehen lassen, weil ich weiß, es ist witziger dann. Und das ist tatsächlich etwas, das in den letzten, witzigerweise erst in den letzten Monaten, mehrfach ich irgendwo gelesen habe, dass Leute sagen, nee, den höre ich nicht, den Podcast. Die haben so Witze über Corona-Leugner gemacht. Deswegen, ich weiß nicht genau. Political Correctness ist so eine Vase, in die man immer was reinstecken kann. Aber ich erkläre doch mal, was ihr damit meint. Und dann gucken wir mal, was das über euch aussagt.
Genau, also zur Sache an sich finde ich auch, weil die Moderatorin von Rasende Hängematte sind so sehr mit uns beschäftigt, dass sie auch, habe ich das Gefühl, Manu Lubowski gar nicht zuhören, der recht schmallippig wird, als er auf die Abwesenheit von Veronika Neugebauer angesprochen wird, die ja eben mal kurz rausgeschrieben wird, und das durchaus bei ihm sehr deutlich wird, obwohl er sich sehr diplomatisch noch ausdrückt und es sehr klein hält. Man merkt, es war nicht einvernehmlich. unheimlich. Sie war nicht wohl gelitten, Veronika Neugebauer. Sie war eben zu fordernd, weil sie irgendwo, weil sie irgendwie eingeflogen werden wollte. Und auch natürlich, dass man sie nie mehr zurückgeholt hätte und nie mehr benachrichtigt hätte, sondern nur die Fanproteste das überhaupt notwendig gemacht haben. Also das ist das, was ich daraus höre. Und ich finde, es widerlegt überhaupt nicht das, was ich in dem Gespräch mit ihr dazu erfahren habe. Aber ich möchte auch nicht nachtragend sein. Wie gesagt, also ich reiche diesem Podcast dann doch gerne meine Hand. Die Rasende Hängematte ist auch einfach ein guter Name. Ne, das stammt ja aus meiner Lieblingsfolge von TKKG, die du vielleicht immer nicht so kennst. Die Nacht des Überfalls ist es meiner Meinung nach, nicht, dass es wieder falsch ist, wo Klößchen so eine ganz große Rolle hat. Und er hat so ein Buch, mit dem er allen immer auf die Nerven geht. Und das heißt Die Rasende Hängematte. Und darauf war ja auch der vorherige Podcast, die tosende Hollywood-Schaukel. Daran war das angelehnt. Und ich weiß auch, dass Thomas Freitag sich für MSV Duisburg interessiert. Er hat es nicht leicht. Ne? Also, wollen wir es hiermit begraben lassen und weiter gendern, bis die ganzen Leute es drin haben? Oder ja, ist es mittlerweile auch schon verboten? Nee.
Ja, also das war jetzt deine Einschätzung, nur jetzt zur juristischen, zur Einhaltung der juristischen Standards. Das ist jetzt deine Interpretation gewesen und das ist auch das, was Veronika Neugebauer damals gesagt hat. Ich würde dazu sagen, ich glaube, dass alle Teilnehmer, als sie darüber gesprochen haben, zum Beispiel Veronika Neugebauer, als sie mit ihr das Interview führte, sie ist ja leider schon längst verstorben, sehr, sehr lange Zeit, dass das damals schon irgendwie 20 Jahre her war, also ob sie sich da noch so gut erinnert hat, ob sich Manu Lubowski heute so wahnsinnig gut erinnert, ob er damals überhaupt eingebunden war auf allen Hierarchieebenen, ob sie überall dabei war. Ich glaube, da gibt es einfach so eine natürliche Geschichtsklitterung, jetzt nicht absichtsvoll, sondern einfach auch durch die eigene Position und die Zeit, die vergangen ist. Und das ist ja nicht selten bei historischen Ereignissen. Wo das übrigens nicht gilt, nur am Rande, ist bei der Frage, ob Adolf Hitler vielleicht Sozialist war. Ich glaube, da muss man nicht noch neu verhandeln, aber wir erleben das ja gerade, wie das scheinbar auch jetzt zur Disposition steht.
Ja, das ist tatsächlich auch ein Zeitgeistphänomen, das gruseliger nicht sein könnte, dass sowieso Wahrheit überhaupt keine Bedeutung mehr hat. Also es wird natürlich immer irgendwie als Wert oder als Argument gehandelt, aber es ist scheinbar, du kannst mal minus eins nehmen und es ist immer noch wahr, also für irgendwen. Und das ist ja natürlich sehr bedrohlich. Aber deshalb ist es natürlich auch schön, wenn wir hier in unserem Podcast noch versuchen, irgendwie eine Objektivität noch zu wahren und einzuhalten. Und man merkt, ich spreche darüber sehr nüchtern. Felix ist emotional sehr involviert. Das kann man auch verstehen, weil sein guter Freund da so gedisst wurde. Aber Felix, ich sage dir, beruhige dich. Wir können da auch verzeihen.
Also, da ich ja Linus schon sehr lange kenne und weiß, dass er ja auch selber den Beef gerne mal sucht, also da sind schon schlimmere Sachen passiert, also wie oft dir schon Schläge angedroht wurden, da fand ich jetzt, der Name wird komisch ausgesprochen, jetzt noch einfach noch nicht so bedenklich, dass ich mal dich nachts anrufen wollte deswegen, aber okay.
Ich bin halt empfindlicher geworden über die Jahre.
Nee, das verstehe ich. Das bin ich natürlich auch. Deshalb sage ich, wenn ihr uns schreiben wollt, du hast es auch schon erwähnt, und irgendwie Zuspruch oder sonst was, Hass zukommen lassen wollt, dann Ausnahme der Rose at gmx.de mit 2 R, denn schon wieder hat jemand nur ein R genommen und dann hat Ausnahme der Rose at gmx.de mit einem R uns das weitergeleitet. Nicht, dass die auch noch wütend werden. Ne? Man will ja nicht anecken heutzutage. Schreibt uns da. Genau, ihr könnt uns da auch ein bisschen Geld zukommen lassen über PayPal, wenn ihr möchtet, müsst ihr aber nicht. Und natürlich auf Spotify kommentieren. Das sage ich jetzt mit immer größer werdender Begeisterung häufiger, denn es passiert auch immer häufiger. Und da sind lustige Sachen dabei. Kann man sich mal anschauen. Genau, lass doch mal in das Hörspiel reingehen, oder?
Ja, wirklich. Ich musste fliehen. Deshalb musste ich diesen Zug hier unbedingt haben. Meine Verfolger waren hinter mir her. Aber sie haben mich nicht erwischt, weil ich schneller war.
Deine Verfolger? Wer sind die?
Die Männer von der Grünen Hand.
Grüne Hand? Nie gehört.
Ja, die Grüne Hand. Sie will mich fangen und ermorden.
Ermorden?
Ja, Linus, da haben wir es eben schon gehört. Wir sind mal wieder bei dem Label Europa und wir sind in den 70er Jahren. So alt ist das tatsächlich. Ich glaube, 76 kam dieses Hörspiel raus. Rätsel um die grüne Hand. Und wir sind vor allem mal wieder bei Enid Blyton. Was macht das mit dir? Träumst du schon von ihr? Weil meistens, es ist ja gar nicht so, dass das immer so gewesen wäre. Nein, du warst der Erste, der Enid Blyton in diesen Podcast gebracht hat. Aber meistens bringe ich diese Themen ein. Was macht das mit dir?
Ja, also ich habe immer das Gefühl, du möchtest mir reindrücken, dass du aus diesem Bildungsbürgerhaushalt kommst. Also und ich so arm war. Also wir haben ja nicht Enid Blyton gelesen, sondern den Prospekt vom HL, also dem örtlichen Supermarkt. Und mein Hörspiel war, wenn ich aus dem Fenster geguckt habe und dann die Schnellstraße gehört habe. Mhm. Und also ich hatte gar nicht so diesen Zugang zu diesen etwas elaborierteren Autorinnen und diesen Werken. Also ich habe wenig Enid Blyton Erfahrung und werde immer wieder damit konfrontiert, dass ich diesen Mangel erlebt habe, dadurch, dass du in immer kürzeren Abständen diese Autorin hier reinbringst. Was hat dich denn dabei noch geritten?
Das ist teilweise auch Fanwunsch basierend. Wir kriegen relativ oft Mails wegen Rätsel um und Geheimnis um. Klingt gleich. Ich dachte auch als Kind, ehrlich gesagt, das weißt du, wie bei unserem Podcast. Einmal Band 1 heißt Rätsel um, Band 2 heißt Geheimnis um, Band 3 wieder Rätsel um. So dachte ich das tatsächlich. Aber so ist es nicht. Nee, das wird recht oft gefordert. Und da kann ich jetzt auch mal sagen, das hier kannte ich nicht als Kind. Das habe ich weder gelesen in meinem Bürgertumshaushalt. Nee, wie hast du Bürgerhaushalt? Was hast du gesagt?
Bürgermeisterhaus.
Bürgermeisterhaus, genau. Mein Vater war Bürgermeister. Aber ich fand das interessant. Ich mag das Cover total gerne. Das kannte ich auch schon. Und deswegen dachte ich, machst du hier mal. Ne? Zur Vollständigkeit, weil wir werden viele, viele Themen bezüglich Enid Blyton nicht mehr ansprechen. Hatte ich beim letzten Mal schon gesagt, weil wir haben es schon angesprochen. Deswegen wäre so richtig, wer jetzt reinkommt in den Podcast und sich denkt, ach geil, da gibt es ein Quiz. Ich mag noch so gerne, Wer wird Millionär? Deswegen bin ich jetzt hängen geblieben, weil er das am Anfang gesagt hat. Und Enid Blyton kenne ich auch. Da kann ich sagen, gute Nachrichten. Wir haben bereits besprochen in unserer Folge 3 lustige Streiche mit Hanni und Nanni. In Folge 14 5 Freunde auf großer Fahrt. Folge 34 die schwarze 7. Folge 48 die verwegenen 4 reißen aus. Und Folge 56 See der Abenteuer. Alles von Enid Blyton. Es wäre eine Riesenwette für Wetten, dass, wenn es denn mal wiederkommt, das alles zu unterscheiden. Ich behaupte, es ist unmöglich. Aber auch hier bei Rätsel um werden wir gleich mal gucken, was es da so für Features gibt, würde ich sagen. Aber du kanntest das folglich auch nicht als Hörspiel, nie eins gehört aus dieser Reihe, mal auf dem Flohmarkt mitgenommen oder so.
Also ich hatte tatsächlich, als du angedeutet hast, im Internet hast du angedeutet, dass wir wieder Enid Blyton machen. Und dann hat uns einer unserer beliebtesten Hörer, Lobi Lofi, hat dann mir geschrieben, so, ah, er macht bestimmt die Geheimnis-Um-Reihe. Und ich so, genau, weil ich hatte ja gerade gehört, ah, das Rätsel der grünen Hand, dachte ich so, okay, das ist bestimmt dasselbe, weil es klingt so gleich. Und dann hat er gesagt, ach, das ist so toll, meine Kinder lieben diese 6 Spürnasen so sehr. Und da habe ich gedacht, so, oh, wie schlecht habe ich mir jetzt dieses Hörspiel angehört? War das wirklich 6 Kinder? Und dann habe ich gemerkt, so, oh nein, oh nein, oh nein, Rätsel um und Geheimnis um sind 2 völlig verschiedene Reihen und musste dann ein großes Stück zurückrudern und sagen, so, nee, wir machen nicht diese 6 Spürnasen, wir machen, wie viele sind es bei uns? 3, oder? Nur,
nee, es sind schon 4.
4, ja, sorry. Also für den ich, die 2, die ich zu einem zusammen gedacht habe, tut mir leid. Genau. Ich kannte das vorher überhaupt nicht. Also mir war das überhaupt, bis ich bei Ausnahme der Rose so tief drin stecke, war es mir kein Begriff, dass Enid Blyton mehr gemacht hat als die 5 Freunde. Ich habe auch nicht gerafft, dass Hanni und Nanni, die ich ja eben eingebracht hatte mal, dass das von Enid Blyton war. Das ist mir dann auch erst in der Bearbeitung dann aufgefallen. Ich dachte, die hat halt eine Reihe gemacht und fertig.
Tja, denkst du, ne? Ja, auch darüber haben wir schon viel gesprochen, das ist der Wahnsinn. Also da muss einiges los gewesen sein, dass man so eine Vielschreiberin wurde. Aber gut, sie hat es gemacht und wir werden uns damit auseinandersetzen. Geheimnis um kenne ich ein bisschen übrigens. Ich meine, das ist sogar noch älter. Das hat so, zumindest wirkt es noch mal viel älter. Das ist richtig hilarious, das machen wir auch irgendwann, weil das ist, im Gegensatz zu hier ist es so halb passiert, da ist alles komplett eingedeutscht. Der Leader der Gang heißt Dietrich Kronstein. und es ist so funny. Ich glaube, der Hund heißt Lumpy oder so. Es ist so funny, weil das ist quasi, das hörst du und das soll irgendwie in Kaiserslautern spielen oder, ne, wird nicht benannt, aber das spielt in so einer deutschen Stadt. Da ist so richtig das ganze Universum auf Deutsch gezogen worden. Und das passiert bei den anderen Serien immer so halb. Also wenn so ein Name im Original irgendwie so ein bisschen scheiße ist oder schwierig für deutsche Kinder, dann wird der umbenannt. Das ist hier auch passiert, bei allen, glaube ich sogar. Und ja, also das kommt auch irgendwann, aber jetzt sind wir erstmal hier. Willst du mal den Klappentext vorlesen vielleicht?
Gerne, aber es gibt leider keinen. Nicht, dass ich mich jetzt hier drücken würde. Ich habe eine schöne, sonore Stimme und das würden die Leute bestimmt genießen, wenn da jetzt noch deine Musik im Hintergrund drunter liegt. Ja. Aber wir haben keinen. Warum denn eigentlich nicht? Sowas braucht man doch. Es gibt doch auch immer eine Klappe bei einer Kassette oder...
Also ich finde das auch relativ interessant. Das ist aber öfter so bei diesen ganz alten Kassetten. Also wir reden jetzt hier tatsächlich über eine LP, die damals rauskam, 76, und eine Kassette. Bei der Kassette ist das LP-Cover, also quadratisch, quasi eingefasst. Das waren diese gelben Kassetten. Da gab es ja auch Frankenstein und so und diese ganzen Hörspiele von Europa. Die sahen so aus in dem Design und da waren hinten drauf tatsächlich eher die Sprecher aufgelistet, anstatt da einen Text hinzuschreiben. Und ich habe extra nochmal geschaut, selbst auf der LP, wo ja wirklich mega viel Platz drauf ist, ja, da sind ja teilweise bei Fontana sind immer so ganz lange Klappentexte total, weil sie gemerkt haben, sie müssen die Seite voll kriegen. Auch da stehen nur die Sprecher drauf und unten ist Werbung für andere LPs von Europa. Da ist kein einziges Wort, worum es hier geht. Und das ist schon ziemlich guter Move bei irgendwie Folge 1 von einer neuen Serie. Schon interessant, ne? Also ich weiß nicht, was das für einen Grund haben kann, würde man garantiert auch heute nicht mehr so machen.
Ja, du hast aber schon gesagt, wenn du auch das LP, die LP benennst, dass es ein wunderschönes Cover hat.
Ja.
Also ich hatte ja jetzt letztens mich wieder mit dem Thema KI-Cover so auseinandergesetzt und fand das neue Hörbuch, beziehungsweise natürlich dann im Original ein Buch von Heinz Strunk, Zauberberg 2, das so wahnsinnig beschissen aussieht, so zwischen Illustration und Foto und mit noch so KI-Kranichen, die da so umher fliegen und das ist alles so wahnsinnig so kalt und so bläht, ne, mit irgendwie einem Schriftzug, als wäre es eine Two Unlimited Maxi, Remix Maxi aus 2000, soll sich angeblich auf Terminator 2 beziehen, wegen Zauberwerk 2, genial, also sieht so richtig beschissen aus und da habe ich gedacht, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich dann dein Cover gesehen, Rätsel um die grüne Hand und da ist keine grüne Hand zu sehen, sondern man sieht irgendwie dieses Museum, was beklaut wird, also es hat auch, habe ich gedacht, so hat das hätte sich mal Heinz Strunk nehmen sollen. Du bist doch so ein großer Heinz Strunk-Fan. Wolltest du nicht wegen ihm als Fritz Honka zu Karneval gehen?
Okay, also das ist jetzt wirklich, das finde ich jetzt wirklich viel schlimmer als das mit dem Corona-Leugner. Das ist echt eine Frechheit. Also möchte nicht so gerne heute noch für Heinz Strunk einstehen. Habe ich auch nie, ich kenne den auch nicht. Fritz Honka ist jetzt auch nicht so meine Referenz, mit der ich gerne mitgehen will.
Da bist du aber viel empörter, als wenn ich in diesen anderen Podcast gedisst werde.
Genau, weil der Name komisch ausgesprochen wird.
Nee, der hat mich Lügner genannt.
Hat er nicht. Also, ich möchte gerne tatsächlich zu dem Cover zurückkommen. Da ist ja alles geil. Also erstens mal, das ist richtig stark. Dieses, haben wir ja vielleicht auch schon mal erwähnt, dieses Init Blyton. Das ist ja nicht ein Schriftzug, den sich hier der Europagrafiker ausgedacht hat, sondern das ist der klassische Init Blyton Schriftzug, der markenmäßig, was damals wahrscheinlich gar nicht so häufig war, auf allen Büchern oder auf den allermeisten zumindest, auf allen Produkten drauf war. Das war so voll der Eyecatcher, halt dieses Handschriftliche, was irgendwie vielleicht an ihre Unterschrift angelehnt ist. Und dann dieses Rätsel um die grüne Hand, in gelb geschrieben, finde ich auch total geil. Und dieses Schloss, sag mal, ist da sogar ein bisschen Kubismus drin? Oder was soll das sein hier? Oder sind das nur komische Schatten, die da geworfen werden?
Ja, ne, Parallelogramm, man weiß nicht, vielleicht ist das Perspektive, dass sich das so ein bisschen verzieht.
Aber geil, also das macht schon viel auf. Vielleicht war man einfach so drauf und hat gesagt, ey, sorry, bei dem Bild, wir brauchen keinen Klappentext. Wie die Loser. Das will jeder kaufen hier.
Ja, also das hat mir wirklich sehr gut gefallen und das hätte ich wirklich auch gerne als LP. Aber jetzt haben wir gar keinen Klappentext, Felix. Jetzt wissen die Leute doch gar nicht, worum geht es bei dem Rätsel um die grüne Hand. Kannst du uns nicht mal mit deinen eloquenten Worten da was stricken?
Ja, genau. Nö, kann ich machen. Also der eine Junge, Stubbs, oder heißt der Stubbs? Nee, der heißt Stubbs, ne? Geschrieben wird es ja Stubbs. Stubbs wird ja ausgesprochen.
Ja, aber er wird doch Stubbs genannt.
Wer hat der Stubbs genannt? Ah ja, witzig, ich habe immer Stubbs gelesen, deswegen. Okay, also Stubbs reist zu Cousin Robert und Cousine Dina, um dort die Ferien zu verbringen. Im Zug verarscht er grundlos einen älteren Herrn, indem er ihm eine Agentengeschichte von einem Geheimbund namens Grüne Hand vorlügt. Der zeigt sich komplett getriggert und leidet. Vor Ort stellt sich heraus, er hat Großonkel Johann belogen und einiges von dem, was er sich ausgedacht hat, tritt dann später auch ein. Überall werden wertvolle Dokumente gestohlen, zurück bleibt nur ein grüner Handschuh. Schnell kommt der Verdacht auf den Jahrmarkt, in dem der Kumpel Barney mit dem Äffchen Miranda lebt. Denn der gastiert immer in der Nähe der Tatorte. Und wir wären nicht bei Enid Blyton zu Gast, wenn die Auflösung nicht wäre, natürlich ist es das fahrende Volk, das alle bestiehlt. Das ist mal so in Kurzfassung die Geschichte. Hab's jetzt ein bisschen gespoilt hinten raus, aber relativ geradlinige Geschichte. Dennoch, vielleicht kann ich das schon mal so als so ein verstörendes Element einwerfen. Ich kann mich nicht erinnern, bei einem Hörspiel so oft abgeschweift zu sein wie bei dem hier. Ich weiß nicht warum. Es ist eigentlich relativ dicht erzählt, aber ich konnte überhaupt nicht folgen. Vielleicht liegt das an diesem Januar. Ging es dir ähnlich oder?
Ja, also ich muss sagen, ich habe mich schon mehr verzettelt bei irgendwelchen Hörspielen auch und die als größere Qual empfunden. Ich finde, es geht. Also es ist, wie du sagst, recht dicht erzählt und dadurch, dass ich war recht aufmerksam. Muss ich mir auch mal auf die Schulter klopfen, weil ich es ja gar nicht kannte und war dann froh, dass ich da reinkam. Mhm. Was aber auch so ein bisschen damit zu tun hat, dass es sehr voraussetzungslos natürlich anfängt. Mhm. Und es gibt überhaupt keine Charakteristika für die Figuren. Also ne, man braucht gar nichts wissen. Also man hat keine Leerstellen, völlig egal, wer diese Leute scheinbar sind. Das ist natürlich dann für die Identifikation etwas schade.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mal kurz vorab noch die Info, wo kann man das hier hören? Leider nur auf YouTube. Es gab mal, also klar, auf dem Flohmarkt halt, ne? LP und MC kann man noch kriegen, ist auch nicht teuer, kann man sich gut bestellen irgendwo. Aber wir haben es jetzt hier auf YouTube gefunden. Es war witzigerweise mal auf Streamingportalen oder zumindest, nee, gab es vielleicht damals noch gar nicht in der Form. Doch, gab es schon, aber war nicht drauf. Ich glaube, es gab es als MP3-Download zum Kauf. Die ersten zwei Folgen dieser Reihe. Das musste um 2010 gewesen sein. Also das findet man in Foren, die Einträge. Heute gibt es das nirgends mehr. Der Hinweis, vielleicht liegt es an Folge 2, die ich mit Absicht nicht besprochen habe, die eben auch wieder veröffentlicht worden zu sein scheint. Denn da gibt es tatsächlich den Fall, dass da ein Kind Dummy genannt wird von allen Beteiligten. Und es scheint relativ eindeutig eine geistig beeinträchtigte Figur zu sein. Ich hatte überlegt, ob wir das einspielen sollen, die Stelle, das finde ich aber auch eklig, also so politisch korrekt sind wir dann doch, dass wir das jetzt nicht extra ausstellen müssen, aber so relativ schräg und unangenehm und ich glaube, dass das dem Zeitgeist nicht mehr so entsprochen hat. Vielleicht war auch nur die Nachfrage nicht groß genug, kann auch sein, ich weiß es nicht, aber auf YouTube bekommt ihr das hier.
Ja, viel Spaß dabei, denn es ist auf jeden Fall kurzweilig. Also das würde ich ihm geben. Und also wir haben ja schon hier einige Sachen auch durchgenommen, wo man dachte, so damit bestraft man auch unsere HörerInnen, wenn die das zeitgleich mithören müssen. Und hier geht es. Also das kann man durchaus mal machen.
Ja, dann gehen wir doch mal rein. Rätsel um die grüne Hand.
Türen schließen, bitte.
Halt, halt! Ich muss noch mit! Ich muss noch mit!
Zurücktreten! Nicht mehr einsteigen! Zurückbleiben, Junge! Nicht mehr einsteigen!
Ich muss noch mit!
Was gerade so zu hören war jetzt, dieses Geruckel und Gepfeife, das ist tatsächlich der Beginn des Hörspiels. Ja, recht ungewöhnlich. Also nochmal zur Erinnerung, die erste Folge einer neuen Serie und es geht los, ohne Musik, ohne Erzähler, einfach szenischer Einstieg. Du bist doch Fan von sowas, oder?
Ja, genau. Szenischer Einstieg, einer der besten Kniffe und der einzige auch, die ich literarisch immer drauf habe. Nee, das stimmt nicht. Szenischer Einstieg und Achtung, Zirkelschluss. Also ganz zum Schluss nochmal irgendwas, was man so random am Anfang benutzt hat, dann nochmal in der Auflösung anzubieten. Und dann stellt sich eben sowas, so eine Befriedigung dar.
Mhm.
Ja, also ich finde es immer interessant, wenn ein Erzähler weggelassen wird, weil das natürlich, das beschränkt einen, weil man kann halt nicht Handlung quasi raffen, indem man sie im Off erzählen lässt. Man kann halt nicht nochmal irgendwas erklären, aber wenn man das gut macht, dann ist es natürlich viel eleganter. Also heute ist es ja, glaube ich, bei Dokumentationen so ein großes Ding. Früher waren Dokumentationen auch immer recht staatstragend. Jemand sagt dir, was du siehst, jemand sagt dir, was die Schlussfolgerungen der Bilder sind, und das war dann eine Doku. Und heute versucht man immer, Dokus völlig ohne Off-Erzählung zu machen, und dadurch wirkt es aber auch ein bisschen beliebiger. Und hier, finde ich, funktioniert es offensichtlich ganz gut. Also es ist ja so ein Ideal, Achtung, auch noch wieder ein literarischer Kniff, habe ich auch schon oft erwähnt, ich sage es gerne hier nochmal, Show, don't tell. Also dass man lieber lieber die Geschichte für sich sprechen lässt, als dass man über die Geschichte spricht. Normalerweise soll ja ein Erzähler Struktur schaffen, und oft bei diesen Hörspielen, die wir durchnehmen, ist es ja auch so, dass der Erzähler dann auch eher verwirrt, weil er die Rolle wahrnimmt, immer halt noch mehr erklären zu wollen, und dadurch wird es dann entweder langatmig oder dann doch vertrackter, als wenn man einfach nur die Leute für sich erzählen lässt, was sie gerade machen. Aber ich mag natürlich auch nicht diese Form, dass dann Figuren über sich selber ja gezwungen sind zu sprechen. Du musst ja dann sagen, das kann einem schnell passieren, dass es dann so heißt, ich bin so der Typ, der, weil das der Erzähler nicht sagt. Und also du sagst ja gerne, ich bin so ein Typ, der gerne nascht. Das geht ja noch, aber wenn so Figuren sagen, ach, oder für mich ist auch im Privat so ein Red Flag, wenn Leute mir erzählen, so, ach, ich mag gern gute Science Fiction oder so, ich bin so ein Typ, der. Also eigentlich ist es recht unelegant. Aber hier funktioniert es für mich. Wie ist es für dich?
Ja, schlimmer wird es ja, wenn die Figuren nicht nur über sich reden, sondern auch die Handlung nacherzählen, die sie gerade begehen oder vorhaben. Oder ja, ich bin auf dem Weg nach so und so und nehme jetzt mal die Taschenlampe in die Hand. Ja, ich finde das auch gut. Also was du mit den Dokus beschrieben hast, das ist sicherlich auch, bei Dokus würde ich sagen, das ist auch so eine Stilwende, die es dann vielleicht irgendwann gibt. Ne? Das hat ja sowas Autorenmäßiges auch früher gehabt. Ne, denkt mal an Werner Herzog in den 70ern, der auch immer so staatstragend da, ne? Und so wirkt das auch realistischer, glaube ich, bei Dokus. Bei Hörspielen finde ich das auch super interessant. Also man muss ja sagen, die weit meisten, ich meine, ich kann es jetzt nicht beweisen, aber ich vermute, die weit meisten Hörspiele, die in Deutschland produziert werden, haben vielleicht sogar eher keinen Erzähler. Das ist ja auch sowas. Man vergisst ja immer, es gibt ja so eine riesige Hörspielwelt außerhalb. Und so das klassische WDR-Hörspiel hat keinen Erzähler normalerweise, ne? Oder öffentlich-rechtliche Hörspiel. Und wie du sagst, die Immersion steigt natürlich immens. Gleichzeitig, das ist dann wieder, da bin ich wieder bei dem Punkt von vorhin, ist man auch leichter raus. Man schweift so ab.
Ja, ja. Was heißt die Inversion steigt? Wie sind denn die im Pro-Seminar?
Inversion, Immersion, habe ich gesagt.
Das weiß ich trotzdem nicht, was das heißt.
Dass du so drin bist in dem Scheiß.
Ach so.
Ist ja klar. Ich hoffe, ich habe es richtig verwendet. Na egal, schreibt an unsere E-Mail-Adresse, was euch nicht gepasst hat.
Hört es bei rasende Hängematte nach, was hier wieder schiefgelaufen ist.
Sehr gut. Genau. In dem Zug, ich habe es vorhin schon erwähnt, da sitzt quasi dann dieser Junge, den wir hier kennenlernen, in einem Abteil mit dem älteren Herrn, und der ältere Herr erzählt von irgendwelchen Diebstählen, die da ihm passiert sind, deswegen möchte er jetzt auch weg, ne? Er ist so ein Nerd für so alte Dokumente, ne? Irgendwelche ritterlichen, weiß ich nicht was, Briefe oder so, und ihm ist da was geklaut worden, und überhaupt, der muss jetzt mal, braucht eine Luftveränderung, und daraufhin wird der so verarscht, ne, hier, haha, ja, ich werde auch verfolgt und so, die grüne Hand, dies, das, und was eben da, und das ist hilarious, nicht bemerkt wird, ist, dass die beide das gleiche Ziel haben, und Enid Blyton hat das ganz interessant gelöst, und zwar es wäre ja so, die sitzen zufällig im gleichen Abteil, haben das gleiche Ziel, nämlich diese Cousins und Cousinen von dem einen, beziehungsweise die Großnichten und Großneffen von dem anderen. Und eigentlich würden sie am Bahnhof aussteigen und dann würden die auf sie zukommen. Ach, da seid ihr, habt ihr euch schon kennengelernt. Aber nein, der Großonkel, der hier erwähnt wird, der fährt nochmal eine Ecke weiter zum nächsten Bahnhof und wird dann da von dem Bruder, glaube ich, von Cousin und Cousine mit dem... Nee, sie ist alleine und ihr Bruder holt an dem anderen Bahnhof mit einem zweiten Taxi den Großonkel ab. Obwohl sie ja wissen, dass die beide mit dem gleichen Zug anzukommen scheinen. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, also ich fand es sowieso ein bisschen grotesk, dass bei Enid Blyton dann plötzlich Taxi gefahren wird. Also ich habe noch sehr gut in Erinnerung die verwegenen Vier, die du ja auch eingebracht hast. Und da ist ja so eine bittere Nachkriegsarmut noch zu spüren. Da ist so, weiß ich nicht, ein Eimer Wasser mit ein bisschen Erde. Das ist da schon so ein Festmahl da für die Figuren. Und jetzt wird hier plötzlich so ganz generös mehrfach Taxi gefahren und sich scheinbar auch nicht abgesprochen zwischendurch. Also das hat mich schon mal gewundert und hatte mir so das Gefühl gegeben, es scheint sehr viel später zu spielen. Ich fahre ja nicht so gerne Taxi, wenn ich am Bahnhof ankomme. Ich bin zu geizig.
Ja, du kannst ja voll viel Geld sparen, auch damals schon. Also das fand ich interessant. Das ist dramaturgisch, falls das nicht klar wurde, ich habe es, glaube ich, sehr schlecht erzählt, ist der Witz, dass relativ spät erst klar wird, nämlich als sie beim Haus ankommen, sag mal, ach Gott, das ist ja der, den ich im Zug belogen habe. Oh Gott, ist mir das peinlich. Also das ist so ein Leitfaden durch die Folge, ist eigentlich ganz lustig. Aber es hätte viel früher aufgeklärt werden müssen, wenn Enid Blyton nicht es so wahnsinnig kompliziert geschrieben hätte, dass unterschiedliche Bahnhöfe angesteuert werden zum gleichen Ziel und die beiden Geschwister mit unterschiedlichen Taxen losfahren. Und das fand ich irgendwie schön. Also ich habe eher das Gefühl, da spielt Geld überhaupt gar keine Rolle. Null.
Weißt du noch, wie in Berlin, bevor es den Hauptbahnhof in Berlin gab, das war ja eine Zeit, in der ich schon gelebt habe, da gab es den Ostbahnhof, gab Bahnhof Zoo und du wusstest immer nie, wo du in Berlin, in fucking Berlin aussteigen solltest. Ja. Und es gibt durchaus diese Verwirrung zwischen Süd- und Ostbahnhof, wenn es jetzt nicht so einen zentralen Bahnhof gibt. Deshalb fand ich das eigentlich eine ganz schöne Reminiszenz an diese mögliche Verwirrung. Mhm. Also sie ist hier natürlich sehr weit getrieben worden, um der Dramaturgie zu helfen. Aber ich finde es durchaus nicht abwegig, dass es das geben könnte. Meine Frage an dich, bist du schon mal Uber gefahren?
Nee, ich habe es neulich machen wollen, aber wie es immer so ist, hatte ich die App dann nicht. Und dann dachte ich, oh Gott, jetzt da anmelden und so. Und ich weiß auch wieder gar nichts. Also nee, aber es macht jeder, den ich kenne. Also da bin ich wirklich so richtig, fühle ich mich so richtig rentnermäßig schon.
Echt? Also ich bin da vielleicht zu konservativ. Ich möchte es natürlich gar nicht machen. Ich habe so das Gefühl, ne, so wie Foodora, Lieferando, diese ganze Singularisierung von irgendwelchen Dienstleistungen. Also dass dann halt nicht mehr ein Unternehmen irgendwelche Leute versichert, die da bezahlt werden, wie ein Taxiunternehmen. Werden sie vielleicht schlecht bezahlt, aber kriegen eben das Auto gestellt und irgendwie eine Infrastruktur, sondern dass das halt alles eben nur noch Einzelunternehmer sein sollen. Und das finde ich bei Uber ja auch so total auffällig. Und da finde ich es aber auch so krass, dass die Leute dann darauf eingestiegen sind. Also dass man, also in meinem Freundeskreis ist es dann auch so, dass es ganz selbstverständlich ist, dass man jetzt da seinen Transport irgendwie regelt, wenn es notwendig ist. Hm. Und ich setze da keinen Fuß rein, diese scheiß App. Da fahre ich eher noch mit dem E-Roller in die Oper, also bevor ich diesen Mist mache. Das finde ich so unsolidarisch, also. Ja, das nur mal am Rande.
Ja, also wenn ihr...
Wie bist du darauf gekommen, Felix?
Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr Linus mal in der Frankfurter Oper seht, schöne Grüße. Ich glaube es ja nicht, ehrlich gesagt. Aber wie bin ich drauf gekommen? Ich habe keine Ahnung natürlich. Ach, es ging um das Taxifahren hier. Ja.
Na klar.
Was wir auch bei den Taxifahrten mehr erleben könnten, wäre, ja, dass die Figuren so ein bisschen erlebbarer auch werden in diesen Handlungen. Das passiert hier ja auch nicht. Du hast es ja erwähnt. Es gibt keinen Erzähler, der irgendwie sagt, jetzt kommt der, weiß ich nicht, der dickliche so und so und die spindeldürre so und so und die, die immer kocht, sondern das passiert halt nicht. Das muss natürlich alles sich organisch aus der Handlung und aus den Dialogen ergeben. Passiert meines Erachtens überhaupt nicht in der Folge. Ist es denn schlimm? Oder würdest du sagen, es passiert doch?
Nee, also ich habe wirklich keinen Bezug zu irgendwelchen Stereotypen-Zuschreibungen. Aber im Endeffekt ist es ja auch, wie du es jetzt auch schon so persifliert hast, ist es ja auch so ein bisschen lahm, dass man das dann immer nimmt, ne? Der Kluge, der Gewaltbereite, die Füchsin. Und dann hat man da schon immer wieder diese ewigen Holzschnittfiguren vor Augen. Das wird sich jetzt hier gespart. Eigentlich braucht man das ja auch nicht. Hier jetzt wieder zu sagen, der eine ist ein bisschen sportlicher, der andere ist ein bisschen schlauer. Na klar, ne, kennt man das, aber wofür brauche ich es eigentlich? Und ich finde, wenn man dann dieses Hörspiel hört, merkt man, es fehlt einem vielleicht auch gar nicht. Man merkt halt eben eins, es ist eine weibliche Stimme, weiblich gelesene Stimme, und das war's an Unterscheidungen, und die zwei oder drei Typen, keine Ahnung, die sind dann, die handeln halt wie einer, warum nicht? Also ich finde es eigentlich ganz frech, das wegzulassen, und bin überrascht, dass es trotzdem so gut funktioniert.
Es geht ja auch immer darum, habe ich auch am Anfang so behauptet, dass wir das daraufhin abklopfen werden, deswegen tun wir es doch ruhig mal hier. Was ist das Besondere an dieser Enid Blyton-Serie? Da ist ein Affe. Dann sagen natürlich jetzt schon, klappern wieder ganz oft hier in Deutschland die Tastaturen, das ist doch Quatsch, in so und so, taucht doch auch ein Affe auf. Da sage ich weiß, hier sind es drei Affen. Wir haben den Affen von dem Jungen, und dann haben wir die beiden anderen Affen. Das eine ist ein Kapuzineräffchen oder sowas, und das andere sind Schimpansen, meine ich. Oder hat er einen Schimpansen und das sind andere. Also irgendwie unterschiedliche Affen gibt es, und es gibt das Geschwisterpaar, glaube ich, Tu und Mult. So heißen die Affen, ne? Tumult. Mhm. Da ist jetzt die Frage so, wie fandst du das? Da bin ich wirklich, da habe ich kurz gestutzt im ersten Moment, was mir das eigentlich sagen will.
Ja, da wäre es sicherlich auch nochmal spannend, das Original zu lesen und zu wissen, wie da die Affen heißen. Wahrscheinlich nicht Tu und Mult. Also, oder wie man das übersetzen würde.
Ich wollte es tatsächlich machen. Ich habe das PDF nämlich gefunden, das Englische. Aber ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich schreibe es in die Liner Notes.
Genau. Ja, also wenn ich da noch diesen kleinen Exkurs ergehen dürfte, mich hat es erinnert an Howden und Lukas. Mhm. Das waren so zwei Musiker, die Udo Lindenberg so mal in den 90ern irgendwie mitgenommen und entdeckt hatte. Mhm. Howden und Lukas. Und Lukas war dann später auch mal Juror bei Popstars. Ah, ja. Und jetzt sind wir schon bei dem Quiz. Welche Band hat Lukas, ich glaube Lukas Hilbert heißt er, hat der entdeckt für die Popstars? Also Popstars, wer das nicht kennt, das war so eine Pro-7-Serie, da kamen No Angels und Broses waren die bekanntesten.
Ja, da wollte ich gerade sagen Broses vielleicht.
Nein, es war später, und zwar Nu Pagadi. Oh, ja, so ja. Irgendwie so eine sexualisierte Gothic-Kombo, die sich wirklich nach einem Monat aufgelöst hatte, aber die hatten diesen einen geilen Hit, You're my sweetest poison. Das ist eine Mischung aus Juliane Werding und Alice Cooper war das. Ich fand's geil.
Ja.
Also da bin ich eben wegen Howden und Lukas drüber gestolpert, wenn eben die Affen hier heißen Tu und Mult. Man ist ja, wenn man Zwillinge kriegt, dann denke ich, haben viele wahrscheinlich so den Kick, denken so, oh, wir nehmen vielleicht Namen, die sich aufeinander beziehen, und man traut sich dann vielleicht nicht. Ja. Aber eigentlich ganz lustig.
Ja, ich habe ja eine große Affinität zu Namen. Ich habe das hier im Podcast ja schon mal erwähnt. Ich habe meine vier Söhne ja Georg, Paul, wie heißt der eine noch?
Ringo.
Jonas und Ringo genannt. Und hier dachte ich auch so, da wäre doch noch mehr gegangen bei Tumult. Ich dachte zum Beispiel, ich bin ja ein sehr christlicher Mensch auch, wie du weißt, Kain, ne? Das ist der Sohn von Adam und Eva. Ich hätte den einen Kain genannt und den anderen Co.
Das verstehe ich noch gar nicht mal. Das ist bestimmt witzig.
Wegen Kokain. Naja, gut. Also.
Ach so, oh Gott. Also typisch Felix. Ach so, aber du arbeitest ja in der Medienbranche, muss man dazu sagen, um diesen Joke zu verstehen. Mhm. Ihr habt da ja sicherlich offene Grenzen zu der harten Drogenszene.
Absolut, ja. Die letzten offenen Grenzen Deutschlands. Genau, naja gut, aber das ist auf jeden Fall hilarious. Diese Affen werden ja auch noch von Bedeutung sein. Soll uns später beschäftigen. Das finde ich nämlich auch interessant. Es ist tatsächlich ein sehr typisches, erwartbares Hörspiel. Aber an mehreren Stellen habe ich gestutzt. um die Leute mal dazu zu bewegen, dran zu bleiben hier. Interessant ist auch, ich habe es auch schon erwähnt, die Namen sind ja so ein bisschen geändert worden vom Englischen aufs Deutsche. Ich finde es aber interessant, dass dann, als wäre es nicht eh schon kompliziert genug in diesem Hörspiel, wo ja niemand richtig eingeführt wird, dass unterschiedliche Figuren für die gleichen Personen unterschiedliche Namen verwenden. Ich weiß nicht, das ist mir beim dritten Mal hören erst aufgefallen. Zum Beispiel Johann, das ist dieser Onkel im Zug, ja, dieser Großonkel, der wird von den Kindern Johann genannt und von Tante und Onkel aber konsequent Joe. Obwohl der im Englischen nicht Joe heißt. Ich dachte erst, ist es vielleicht so, weißt du, so beim Übersetzen vergessen worden, aber der heißt gar nicht Joe im Original. Und Robert wird von Stups am Ende Bob genannt. Auch so ein bisschen komisch ist. Aber
ja, also wenn das Absicht wäre, wäre es bekloppt.
Ja, also weil so eine Tiefe muss man dieser Story, glaube ich, nicht geben, dass man jetzt so, stimmt, der ist dem näher, deswegen hat er jetzt noch so einen Kosenamen sich ausgedacht. Ein bisschen weird. Relativ weird fand ich auch das mit den Affen. Also ich habe es eben schon gesagt, es ist ja so, am Schluss, das perfekte Verbrechen, ein geschlossener Raum, da kann doch kein Mensch reinkommen. Wie sind denn die Dokumente da rausgekommen? Das ist die ganze Zeit die große Frage, es gibt keine Spuren und so. Und dann denkt man natürlich, bestimmt wieder irgendwer, der da reingeklettert ist, ein Affe, wie zum Beispiel bei Balduin Fifth hatten wir das Motiv schon, wo wir es besprochen hatten. Das gibt es in ganz vielen Kindergeschichten auch schon bei Enid Blyton gab es das. Und das Witzige ist, es wird dann hier proaktiv, das finde ich eigentlich selber relativ geil, es wird quasi metamäßig ganz früh benannt.
Ja, stellt euch das mal vor. Sie wollten wissen, ob ich Miranda vielleicht dressiert und zu Einbrüchen missbraucht hätte. So was Verrücktes. Was ist los mit euch? Ihr guckt ja aus der Wäsche, als hätte ich euch die Wurst vom Brot geklaut.
Dich hat man auch verdächtigt? Dich und Miranda? Und wir dachten schon...
Also, hier findet ihr den Täter bestimmt nicht.
Schon.
Unter Garantie nicht.
Nämlich bei Minute 14 wird schon gesagt, die Polizei hätte vermutet, dass sein Affe daran schuld sein könnte, dass der quasi dressiert wurde, um Sachen zu stehlen. Weil ja, wie gesagt, dieser Jahrmarkt immer in der Nähe der Diebstähle ist. Und am Ende waren es auch die Affen, aber die anderen beiden. Wie fandst du das?
Ja, das ging mir genauso wie dir, dass das sehr irritierend ist. Wenn man das jetzt hört, vielleicht an den Endgeräten, denkt man so, es wurde bei Minute 14 schon benannt. Aber es ist ja so ein ganz klassischer Krimi-Move, dass es gibt so Misleads, nennt man das. Dass irgendwer, der im ersten Drittel als Verdächtiger präsentiert wird, dass der es garantiert eben nicht ist. Das ist auf irgendwen deutet es hin und dann ist natürlich wenn es sich entblättert, jemand anders. So funktionieren Krimis und so funktionieren eben auch diese Jugendhörspiele. Und man denkt so, oh Gott, jetzt sind die auf einem Zirkus, kommen die zum Zirkus und da ist ein Affe, das ist der Täter. Und in dem Moment wird es auch gesagt. Und man denkt, dann kann das ja gar nicht stimmen. Mhm. Und dann ist man aber natürlich hinten raus nicht total begeistert, sondern man denkt so, das wurde doch schon bei Minute 14 gelöst. Dieses Ding, was den Figuren, das finde ich ja auch so verrückt, Felix, dass die Figuren, als dann klar ist, es ist der Affe, dann ist es ein Riesenhurra, als hätte man noch nie davon gehört.
Ja.
Also ich habe das Gefühl, dass auch da eher, dass das eher so ein bisschen so einem Zufall, also dass das nicht so intendiert ist, sondern irgendwie so ein bisschen unglücklich und dadurch ist es aber fast etwas interessanter, weil man kurz stutzt und denkt, ach so, dann ist es vielleicht doch anders.
Ich glaube tatsächlich, sie hat da hingeschrieben und da gab es nicht irgendwie monatelanges Plotting, sondern weiß ja, sie hat teilweise so Bücher an zwei Nachmittagen geschrieben. Die hat da hingeschrieben zu dem Punkt, war dann schon quasi auf dem Jahrmarkt und hat schon über diese Affen geschrieben, hat sich dann gedacht, scheiße, das ist zu auffällig. Ich hätte den Affen beiläufiger erwähnen oder die Affen beiläufiger erwähnen müssen für die Kinder, weil das raffen die sonst. Und dann hat sie gesagt, jetzt mache ich den Schritt nach vorne, so ganz selbstbewusst und sage, nee, der war es nicht. Und macht dann den doppelten Bluff, wo man ja sagen könnte, ja, das ist ja wie bei der von dir beschriebenen Krimi-Dramaturgie, dann quasi die noch genialere Variante. Aber sie ist nicht noch genialer, weil es ist ja so ein Betrug an dem Leser. Und das darf es beim Krimi überhaupt nicht geben. Beim Krimi ist das Einzige, was wirklich wichtig ist, so, du darfst nicht zu früh ahnen, was am Schluss passiert und du darfst auch nicht verarscht werden. Es kann nicht am Schluss irgendwer der Täter sein, der noch nie aufgetaucht ist zum Beispiel. So wärst du ja in der echten Welt, ne? Hast Verdächtige und dann kommt raus, nee, wir haben einen Gentest gemacht, es ist halt ein ganz anderer. So, das ist kein Krimi. Und das passiert hier halt. Im Prinzip wirst du hier betrogen von Enid Blyton. Nicht zum ersten Mal, möchte ich betonen. Aber sehr interessant. Interessant auch ist diese Lügengeschichte am Anfang. Im Zug erzählt der Junge, wie gesagt, er findet dann was, weil er merkt, ach, ich kann den hier total verarschen, den Alten da. Ich werde auch verfolgt vom Geheimbund Grüne Hand. Und der andere glaubt das dann, hö. Am Schluss muss er sich dann bei ihm entschuldigen sogar. Aber das Witzige ist, diese Grüne Hand wird dann real, jetzt nicht im Sinne eines Geheimbundes, der aktiv wird, sondern weil grüne Handschuhe gefunden werden. Und da dachte ich auch so, warum ist das denn so? Warum muss das denn so sein? Hast du das verstanden?
Also man versteht es ja, dass da so ein Bezug hergestellt werden muss zwischen dieser Lüge, die er am Anfang erzählt, und dann dem realen Fall. Allerdings hätte ich schon verlangt vom Plotting, dass es dann auch irgendwie einen kausalen Zusammenhang gibt. Dass vielleicht dadurch, dass er, also der Junge, von dieser grünen Hand gesprochen hat, dass das dann irgendwie bei den, dass das irgendwie mal erwähnt wird, wenn die Polizisten da sind, und dass sich daraus irgendwie so ein Rückschluss ergibt. Aber dass es einfach nur ein Zufall ist, beziehungsweise eine Weissagung von ihm, also das ist wirklich wahnsinnig billig. Ja. Also man hätte es schlecht erklären müssen, warum, also es wäre jetzt wahrscheinlich nicht so leicht gewesen, das so geil zu verstricken. Aber zumindest so einen etwas platten Bezug von A nach B hätte ich mir jetzt schon gewünscht, als einfach nur, ach, das war ja ein Zufall jetzt.
Es ist tatsächlich so, dass man ja sich vorstellen könnte, dass am Anfang es Teil dieses realen Diebstahls ist, dass da grüne Handschuhe gefunden werden. Also dass es quasi am Anfang im Zug schon erwähnt wird und er dann sagt, ja, die grüne Hand kenne ich und so. Ne? Mhm. Und das Witzige ist, ich habe versucht, Inhaltsangaben zu diesem Buch zu googeln, und man findet auch deutsche Einträge, wo Leute die Geschichte runtergeschrieben haben, wo das behauptet wird, dass es so ist. Ja, am Anfang ist es immer ein grüner Handschuh, das ist am Anfang klar und so, und dann denkt er sich die Geschichte aus. Und dann habe ich tatsächlich das englische Original gelesen. Nein, im englischen Original ist es genauso wie in unserem Hörspiel. Also nicht etwa ein Übersetzungsfehler oder irgendwas so fahrig rausgelöscht, sondern es ist tatsächlich genau so. Also er antizipiert da wie Nostradamus die Geschichte. Aber das mit den Affen, obwohl es ihm schon gesagt wurde, das hat er dann nicht gerafft. Naja. Und interessant auch, vielleicht können wir da mal kurz eine Stelle hören, mit dem Schimpansen.
Mulk liebt doch Stofftiere. Mhm. Er war auch letzte Nacht hier und hat statt der Papiere die Stofftiere genommen. Ja. Mr. Foster wird ganz schön wütend gewesen sein, als er nicht die Dokumente, sondern die Tiere bekam.
Ja, so muss es gewesen sein.
Der Schimpanse, der Täter ist, ja, der hat jetzt ausgestopfte Tiere erstmal geklaut, weil er Stofftiere so gerne mag. Also da, was war quasi zu der Einstieg, dass man gemerkt hat, nee, das kann ja kein Mensch sein, warum hat er denn so einen Quatsch gestohlen dann, ne? Was übrigens auch schon bei, also zeitlich später dann bei Wolfgang Ecke ist auch schon genau das gleiche Thema, bei Baldwin Pfiff. Und da dachte ich auch so, ist das irgendwie, du magst Stofftiere und dann nimmst du einen ausgestopften Hirschkopf von der Wand auf so einer Holzplatte, weil das genau ist wie dein Stofftier? Ich weiß nicht, funktionieren Tiere so?
Ja, also da hätte vielleicht auch ein Erzähler überhaupt ein bisschen Ordnung mal reinbringen können, also weil es wird dann schon auch, finde ich, sehr verworren, was, warum jetzt der Affe was macht und wie man das vermittelt bekommt. Also ich trainiere ja auch momentan so die Katze der Nachbarn und muss schon sagen, Tiere sind gar nicht so schlau. Also wenn die mir jetzt was Falsches bringen würde, irgendwas beim Nachbarn klaut, was ich ihr jetzt nicht aufgetragen habe, da wäre ich schon hellauf begeistert. Aber warum man jetzt, also ne, wenn man jetzt weiß, man hat einen Affen dressiert und dann klaut er, dann geht er da rein und klaut was, aber klaut was anderes, dann ist er ja auch gar nicht. Das funktioniert doch alles gar nicht. Also.
Na, da wurde ja Lockstoff an diese Dokumente gemacht, die er mitbringen soll. Das macht er normalerweise auch. Und dann wurde er aber so abgelenkt von den Tieren, von den Ausgestopften, die halt nicht aussehen wie ein Stofftier und sich auch nicht so anfühlen und auch nicht so groß sind. Aber okay, so ist es halt. Das ist die Story. Ansonsten.
Ja, aber du bist ja wirklich. Ja. Aber so das mit den Affen, das hat dich schon sehr fasziniert. Mir ist ja tatsächlich auch das mit Balduin Pfiff aufgefallen, also dass sobald Affen in Hörspielen irgendwas klauen, bist du da schon dran.
Ja, aber die Wahrheit ist ja noch trauriger. Die Wahrheit ist ja schon, wie du weißt, dass ich auch einfach sage, ach komm, jetzt machen wir hier mal Rätsel um die grüne Hand, ich nehme mal Folge 1, fertig. Und dann schicke ich dir das und hab's noch gar nicht angehört. So läuft das hier. Traurig, aber wahr.
Das wusste ich gar nicht. Ja. Also ich dachte, du hast das alles so gegengehört und dann gedacht so, ach toll, hier ist wieder ein Affe, der was klaut. Das spricht mich aus irgendeinem psychologischen Grund, den wir hier erörtern müssen, an. Hey. Aber ach nee, es war jetzt einfach nur die erste Folge, weil da die Figuren so schön eingeführt werden.
Ja, ich habe, wie gesagt, Rätsel um den geheimen Hafen, Folge 2 besitze ich. Die muss ich aber wegcanceln und dachte, ich gib's dir mal der ersten Folge eine Chance, sonst hätte ich dir was anderes hinterhergeschickt, wenn es da auch so zugegangen wäre. Aber hier geht's einigermaßen. Die Musik wird vielfach gelobt. Das finde ich interessant. Also es gibt so ganz nostalgische, auch ganz viele Foreneinträge, speziell zu dieser Folge, was das den Menschen bedeutet hat. Und irgendwie hinten raus kommen mal so ein paar ganz stimmige Musiken, die auch zur Situation passen. Und vorne ist so Bierzeltpolka, ist immer das gleiche Lied.
Ja, Felix, ich sag nur zwei Worte. Einspielen, einspielen.
Genau. Da kann niemand mehr die Rechte dran haben, kann man sich kaum vorstellen. Nee, also das ist wirklich, wenn man da heute reinstolpert in dieses Universum und mal diese ganze Nostalgie nicht drin hat, dann das fällt einem schwer, das zu akzeptieren, muss ich sagen. Hat mir nicht gut gefallen. Wobei ab Folge 3 haben sie sich dann besonnen, da kommt auch mal vorne ein Lied und zwischendrin auch mehr Zwischenmusiken und das sind dann die drei Fragezeichen Zwischenmusiken. Ganz, ganz viele von denen, die dann ein paar Jahre später eben verwendet wurden, sind da schon fertig gewesen. Und das lädt es ziemlich auf, kann ich sagen.
Wenn du sagst, es sei so Bierzelt-Polka, fragen sich natürlich viele von unseren HörerInnen, warst du mal auf dem Oktoberfest?
Nee. Absolut nicht, Gottes Willen. Warst du mal da?
Nee, ich war mal auf der Wiesen, wie man sagt, aber da sind ja dann auch saisonal andere Sachen. Ich war mal beim Tollwood-Festival, so heißt das. Mhm. Das ist so ein bisschen so ein rustikales Ding. So heute werden da nur noch Querdenker und Spinner. Damals fand ich das so ganz nett, mit so alles so etwas hemdsärmelig und mit Traumfängern und so. Und da ist auch immer viel los. Aber es ist natürlich kein Vergleich zu dem Oktoberfest, wo die Bierzeltpolka spielt, die wir sonst nur aus Rätsel der grünen Hand kennen.
Mhm. Nee, München ist für mich eine sehr, sehr fremde Stadt. Ich glaube, da war ich in meinem Leben nur 2 oder 3 Mal, auch immer nur sehr kurz. Kenne ich gar nicht. Faszinierend, was?
Ja, das, liebe MünchnerInnen, ihr habt gehört, ladet Felix mal ein zu einem Galaabend oder was du immer aufführst, keine Ahnung.
Ja, ich habe da schon ein Konzert gespielt, stimmt. Lange her. Wollen wir mal über die Sprecher reden, weil da wird es wirklich richtig geil.
Selbstverständlich, Felix. Es ist ja deine Folge. Wir machen ja eine gerade Folge. Ich bin dir da völlig zu Diensten.
Man hat ja auch schon ein paar bekannte Stimmen gehört jetzt in den Ausschnitten, die wir da gezeigt haben. Da zum Beispiel Thorsten Sense ist ja auch so ein Highlight. Der ist, man kann ihn kennen aus 3 Fragezeichen-Folgen vereinzelt. Toller Sprecher, finde ich.
Großonkel Johann? Mhm. Von dem weiß ich ja gar nichts. Bleibt der länger bei euch oder ist der nur übers Wochenende da?
Er bleibt, leider.
Ich habe viele Thorsten Sense-Hörspiele. Der macht das ganz geil. Aber ein ziemliches Highlight ist hier dieser Großonkel. Man kennt ihn als Mr. Prentice aus dem Karpatenhund. Der Film dazu ist ja gerade im Kino gelandet. Hast du es schon gesehen, Linus? Guckst du dir 3 Fragezeichen-Filme überhaupt an?
Nein, leider nicht. Ich gucke mir aber alle TKKG-Verfilmungen an. Wenn darüber mal eine Folge gemacht wird, bin ich sehr gut drin.
Sonderfolge über alle Verfilmungen, ja, können wir machen.
Ja, die Wandlung von Klößchen in dem Spiegel der Zeit kann ich dann einiges erzählen. Na, dieses vermeintliche Stigma, dass er so übergewichtig ist, wird natürlich jetzt je mehr wir voranschreiten in der Political Correctness der Verhassten, hat es ja da auch ein Shift gegeben und der interessant, wie der sich auf Klößchen auswirkt. Kann man da viel ablesen.
Mhm. Ja, ich habe den Karpatenhund-Film.
Hast du ihn gesehen?
Nee, noch nicht gesehen. Bin auch nicht so sagenhaft. Also ich habe es nicht eilig, sag mal so. Ich schau mal. Der letzte war scheiße, der letzte 3 Fragezeichen-Film fand ich scheiße. Und
welcher war das?
Was ist das? Erbe des Drachen oder so?
Ah, ja.
Mhm. Ja.
Die ersten zwei habe ich schon gesehen, irgendwie das mit dem Schloss und so. Also als das wieder neu in die Kinos kam, so mal vor 10 Jahren, da habe ich schon mal zwei gesehen. Fand ich gar nicht so schlecht.
Nee, so schlecht waren die nicht. Ich finde es gut, dass jetzt eine Folge ist, die tatsächlich auch in Rocky Beach spielt, was man ja auch aus Kostengründen dann gerne mal nicht gemacht hat. Wobei, glaube ich, Rocky Beach jetzt auch wieder Südafrika ist, weil es billiger zu drehen ist. Aber generell, ich finde, wenn du 3 Fragezeichen visuell darstellst, dann willst du die nicht in Rumänien in einem Schloss sehen oder so. Was, und du willst dann wirklich mal sehen, wie ist das da? Schrottplatz, dies, das, jenes, Skinny Norris, was weiß ich. Und das ist ja jetzt drin in dem Film, da freue ich mich schon so ein bisschen drauf. Na, auf jeden Fall haben wir hier, wir hören mal kurz.
Unfassbar. Was machst du denn hier?
Ich? Ich bin hier bei meinen Verwandten zu Besuch.
Also hierher bist du geflohen.
Hans Hässling, der Mr. Prentice, dem das Mandala gestohlen wird. Beziehungsweise nicht gestohlen, sondern jemand blitzt immer mit der Taschenlampe drauf. Ach, toll, toll, toll. Und das ist auch wieder so ein Reveal. Kannst du dich noch erinnern? Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber es wurde ja sogar im Bobcast eingespielt, als wir damals über die Schwarze 7 gesprochen haben und ich erwähnt hatte, es gibt eine Folge, da kriegt Andreas Fröhlich, also die von ihm gesprochene Figur, kriegt einen auf den Kopf und verliert das Gedächtnis. Also der Hashimitenfürst, der Originale, den haben wir hier in diesem Podcast als Erste öffentlich gemacht, dass das schon vorher ein Motiv war mit dem Sprecher Andreas Fröhlich. Auf einer geilen Metaebene konnte er sich auch, glaube ich, nicht dran erinnern, dass darüber gesprochen wurde, dass er das jemals gesprochen hat, weil es ein bisschen zu lange her war. Grüße. Und sowas Ähnliches ist hier wieder drin, da war ich ganz fasziniert, und zwar die Tante. Hier gibt es eine Tante, ich habe ja schon erwähnt, es gibt Cousinen, Cousins, Großonkel und es gibt eine Tante. Und jetzt hört doch mal diese Tante an.
Ach, Kinder, da seid ihr ja. Onkel Joe ist auch gerade gekommen.
Da guckt ihr, das ist Karin Lieneweg, aka Tante Mathilda, die hier schon quasi ein paar Jahre vorher für ihre Rolle bei den 3 Fragezeichen übt und das ganz gut raus hat. Das Witzige ist, ist unter Pseudonym tatsächlich auf der Platte, Ruth Kummerfeld steht da noch. Aber klingt fast genauso, oder?
Ja, also man ist fast ein bisschen enttäuscht, dass das Tante Mathilda gar nicht so ein unique Ding in der Welt ist, sondern dass die Sprecherin einfach all diese etwas mütterlichen Rollen dann so angelegt hat oder hätte. Aber es sei ihr gegönnt. Und ich glaube, wenn du den Podcast erwähnst, da war die Sprecherin ja auch mal zu Gast, nicht wahr? Mhm. Die lebt noch und spricht da auch über ihre Tante Mathilda Disierung.
Ach so, vielleicht schön. Hat sie das, kann natürlich sein, dass sie es da schon erwähnt hat, dann habe ich das vergessen.
Nee, glaube ich nicht, Felix. Das hast du entdeckt, Ruth Kummerfeld. Genau. Wer ist denn auch so ein Nerd wie du, der dann die Pseudonyme liest und die nicht für bare Münze nimmt, sondern das alles nochmal nachrecherchiert? Muss ich auch mal ein großes Lob aussprechen.
Wenn hier danke, das nehme ich wahnsinnig gerne an als jemand, der einfach das gegoogelt hat und dann gesehen hat, das ist schon aufgelöst in den ganzen Datenbanken, 3 Fragezeichen, steht schon in Klammern, Karin Lieneweg.
Ja, aber Felix, du kannst lesen.
Ich kann lesen, ja. Den Schuh ziehe ich mir an. Leute, falls ihr es nicht wusstet, ich kann lesen. Ja,
ja, also großen Respekt vor Herrlich. Unserem Felix, wie er immer was liest.
Ja, ist doch schön. Mal so als Fazit, wie fandst du, hättest du Bock, da nochmal 3 Folgen mehr zu hören? Es gibt ja öfter mal so Initiationsfolgen hier, wo einer von uns oder sogar beide sagen, ach Mensch, das kannten wir gar nicht und jetzt habe ich richtig Bock, da gibt es noch 10 andere Kassetten, die baller ich jetzt durch. Wie sieht's aus?
Diese Edgar Wallace-Serie bei Maritim, also die haben wir auch mal, nicht mal direkt, aber die haben wir gestreift und die habe ich seitdem tatsächlich durchgehört, weil ich so gut fand. Hier hält es sich vielleicht eher in Grenzen noch. Also mir hat gefallen, dass ich so diese Motive, die du so magst, so wiedergefunden habe. Ich habe dich so in der Folge gesehen, nicht nur wegen des Affens, sondern auch, es gibt ja so eine Szene, wo dann eine Uhr vorgestellt werden muss. Also da gehen die in das Museum und dann wird die Uhr vorgestellt. In dem Moment, in dem es betreten, wird die Uhr vorgestellt um 4 Stunden, um dann diesem älteren Herrn hier, Johann, sagen sie dann, wir sind schon seit 4 Stunden hier und wir müssen jetzt wieder gehen. Und das ist ja genau dasselbe wie bei den verwegenen 4. Da tricksen sie so auch irgendwie die Ziehmutter aus und dachte ich so, ach guck mal, das mag der Felix, so ein bisschen so dadurch, analoge Sachen.
Dadurch verpasst sie den Bus nach Poltelli.
Ja.
Ne? Weil die Uhr wird nicht vorgestellt, sie wird nachgestellt. Nee, wie heißt das nochmal? Doch, so rum. Also sie kommt zu spät zum Bus und dann dadurch können sie alleine fahren.
Stimmt, genau. Also ja. diese verstellte Uhr und der Affe, da habe ich gedacht, ach, das ist so niedlich, dass sich der Felix so langsam auch in diesen Motiven auch so kenntlich macht.
Ja,
das
und
hat
jetzt,
mir gut. Ja.
Und jetzt denk mal drüber nach, wie dieses Buch hier wahrscheinlich entstanden ist. Da hat sie nachmittags daran geschrieben und vormittags hat sie die verwegene 4-Folge geschrieben. Weißt du, vielleicht du hast so 6 offene Tabs und hast eine Motividee, ach, irgendwer könnte eine Uhr verstellen. Und dann gehst du durch alle Romane durch, die halt offen sind und schreibst das da rein. Und dann bringst du es aber in unterschiedlichen zeitlichen Abständen raus für unterschiedliche Reihen. Genial.
Ja, absolut und man kann genial. Sich auch noch so geil analog vorstellen, sie hatte ja natürlich keine Tabs offen, sondern sie ist da von Schreibmaschine zu Schreibmaschine gegangen mit so einem irren Blick und hackte dann immer das mit der Uhr rein, egal wo die Story an dem Punkt gerade schon war, die jeweilige, und dann findet sich das überall mal wieder.
Und weißt du, an was mich das erinnert? Das wird dich jetzt freuen, dass ich mal auch auf dich und deine Interessen eingehe. Das erinnert mich an das Meme von diesem asiatischen älteren Herren auf dem Fahrrad, dieser Pokémon Go-Spieler, der so 60 ja. Handys vorne an sein Rad gemacht hat und dann immer überall einsammelt und so. Ne? Das ist so ähnlich, hat die ihre Romane geschrieben. Schön.
Ja, also ich finde es jetzt ganz schön, dass ich jetzt zu so einem Enid Blyton Ultra durch dich gemacht werde. Also mich hat es auf jeden Fall mehr abgeholt als Die See der Abenteuer. Das war ja so für mich so ein Tiefpunkt auch bei uns. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich kann das jetzt leider, der gute Kulturpodcaster, der ich bin, kann ich das nicht benennen, warum es so ist. Ich glaube, es liegt daran, dass es so ein bisschen, es hat gutes Tempo. Also man muss nicht wieder dauernd neu ansetzen. Also ich kam gut durch. Und ich würde mal sagen, mein Fazit ist, für eine gerade Folge reicht's.
Das ist eine Frechheit. Gut, aber ich lasse es mal so stehen. Ich kann ja auch gönnen können. So, die Rache folgt aber auf dem Fuß bei deinem Quiz. Du bist fällig. Linus, hier ist dein Quiz. Wie gesagt, es gibt immer ein Quiz. Ich stelle jetzt eine Frage, die muss nicht unbedingt hier mit unserer Folge zu tun haben. Kann
warum
es,
nicht?
Muss aber nicht.
Okay.
Ja, warum nicht? Halt dich fest, da musst du Enid Blyton fragen. Weil eigentlich hätte es hier auftauchen müssen, ist aber nicht passiert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob nur im Hörspiel nicht oder auch im Buch nicht. Denn, Achtung, Tiere, Tiere, Tiere. Du hast es eben schon gesagt, ich bin ja so ein Affenfan, ne? Klasse, oder? Ohne Tiere.
Geht's um den Hund? Ihr müsst unbedingt unsere alten Folgen nochmal nach.
Halt dich fest, um was es gleich geht. It's gonna knock your socks off. Es ist alles schon erwähnt worden heute.
Okay.
Also. Tiere, Tiere, Tiere. Ohne sie ist das Blyton-Universum leer wie ein geheimer Gang ohne Schatztruhe. In unserem Hörspiel erleben wir etliche Affen und eigentlich auch den Hund von Stubbs, der aber nur im Buch auftaucht. Aber auch um ihn geht es nicht, denn wusstest du, dass Roger und Diana auch ein Haustier haben, das ebenfalls nicht auftaucht? Das musst du nicht raten, das wäre zu einfach,
okay,
aber auch du hast es schon erwähnt, es ist, halte ich fest, ein Katzer. Ein richtiger Katzer, schön, ne? Jetzt kommt's. Wie heißt die Katze von Roger und Diana im Original? Ich gebe dir einen kleinen Tipp, willst du einen Tipp haben oder willst du es so lösen, wenn ich dir den Namen sage?
Ich dachte, ich soll es jetzt quasi ohne irgendwas sagen. Also
das können wir auch, können wir auch oder so was? Spielen.
Vielleicht habe ich so Glück, spielen. Ich sage mal Mouncy. Nein, keine Ahnung. Also, gib mir alle Tipps, die du haben, die ich haben kann. Also es klingt ja sehr schwer.
Ich sag dir erstmal die Antwortmöglichkeiten.
Ja.
Die Katze, wie heißt sie? Schmidt.
Ja.
Schmidt mit Doppel-T, SCH, ne?
Mhm.
Shore, also die Küste.
Mhm.
Sting, wie der Sänger, beziehungsweise Stachel, glaube ich auf Englisch. Oder Snoek. S-N-O-E-K.
Mhm.
Und um dir noch einen Tipp dazulassen, es geht wie immer bei mir, zumindest deinem Klischee nach, in meinem ganzen Kopf und meinem ganzen Wesen geht es wie immer nur um den Zweiten Weltkrieg.
Schwierig. Also ich würde natürlich am liebsten Schmidt sagen, weil das ist ja auch die Legende, hier auch bei Ausnahme der Rose, dass Enid Blyton ihren Hund von Hitler damals übernommen hat. Das hattest du ja, glaube ich, mal gesagt, dass sie Blondie als Hund hatte und den dann so schlecht behandelt hat, weil sie ja irgendwie Britin war. Ich hoffe, ich gebe also, alles richtig wieder, Thomas Freitag.
Ich wollte gerade sagen, an dieser Geschichte stimmt wirklich gar nichts. Ich glaube nicht mal, dass ich, also du, uns hat jemand geschrieben wegen des Hundes. Ich glaube, du verwechselst wirklich alles. Also nicht mal ich hatte damit zu tun, geschweige denn, dass ich das alles behauptet hätte.
Ja, deshalb würde ich natürlich denken, wegen dieser Affinität von ihr zu Schäferhunden dieser ganzen Sache wäre natürlich Schmidt sehr naheliegend, aber vielleicht ein bisschen zu naheliegend. Sting, Snurk, ist auch ungeil natürlich, so heißt der Bösewicht der dritten Star Wars Trilogie, Snork. Was war nochmal der, dann einer fehlt noch?
Shore,
also, ach, schwierig.
Shore heißt Küste, glaube ich, oder? Ja, also S-H-O-R-E, nur dass du es nicht, dass du jetzt denkst. S-C-H-O-H-R, okay.
Alles klar, und du meinst, es hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
Ja.
Stingray, Lieutenant Schmidt, Snork. Shaw wäre vielleicht dann zu naheliegend, ne, wegen der Landung in der Normandie. Stingray, Schmidt. Ich würde gerne Schmidt nehmen, aber ich nehme dann mal Sting.
Und deine Antwort, Linus, ist leider falsch.
Oh Mann, ich hasse dieses.
Tut mir leid. Die Katze von den beiden hieß Snoek. Ich glaube, es wird aber vielleicht auch Snoek ausgesprochen. S-N-O-E-K. Und zwar halte ich fest, das finde ich total irre, Snoek, auch nach, mit lateinischem Namen Tirsitis artun, ist die sogenannte Hechtmakrele aus der Gruppe der Schlangenmakrelen. Und die Katze heißt deshalb so, weil im Zweiten Weltkrieg sehr viel von diesem Fisch so eingedost importiert wurde nach England, als es quasi so eine Verknappung gab am regulären Fischfang. Und der war aber so unlecker, dass die Leute den genommen haben, um damit ihre Katzen zu füttern. Die Katze heißt quasi ursprünglich Snoek und heißt später dann aber Sardine, weil die älteren Kinder, also die späteren Kinder, das nicht mehr verstanden haben, den Bezug. Aber als das Buch rauskam, hat jeder kapiert, die Katze heißt so, weil sie das immer zu fressen bekommt.
Mhm.
So. Das ist der Link.
Ach, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Vielleicht die Frage etwas schwer gewesen, aber gut, das war das, die Plattform, dass wir das jetzt erfahren haben. Das fand ich jetzt doch sehr spannend. Insofern lassen wir es mal gelten, Felix. Nächstes Mal was Einfaches für mich.
Ich wusste nichts. Ich wusste nicht, dass noch verhandelt wird, wenn beim Weltmillionär jemand was falsch sagt. Ja gut, ich lasse das da mal gelten, also mit Widerwillen, aber naja. Ja, das hast du verloren. Aber du hattest ja auch mal wieder gewonnen zuletzt, deswegen ist doch alles gut. Oder war ich das? Ach nee, ich war das, ne?
Ja, Felix, du hast jetzt einen Lauf, also da möchte ich auch einfach neidlos gratulieren und mal gucken, ob er bei meiner nächsten Folge, die ich dir dann wieder anbieten werde und euch, ob da sich die Serie von Felix durchsetzen kann weiter. Ich freue mich, bei mir geht es demnächst um dein großes Thema, es kam ja eben schon mal auf, Drogen.
Affen, ach so, Drogen.
Drogen, Felix. Wir können nicht immer nur über Affen reden. Wir sind kein Affen-Podcast.
Weiße Fracht im Jaguar.
Nein, aber das ist noch nicht das Quiz, gell?
Ach so, okay.
Oder also, hab dir das Skript schon vor einem halben Jahr geschickt. Wenn du es jetzt wüsstest, würdest du es nicht wissen, sondern dich nur erinnern.
Gut, schauen wir mal. Ich nehme an, wir machen einfach nochmal hier die Haschischbande wird entlarvt. Einfach jetzt, weil man so viele Folgen schon hat, das merken die Leute nicht, wir machen es einfach nochmal. Oder jetzt kommt's, wir publizieren die einfach nochmal. Ne? Also mit so lauter Bezügen zu 2021, hey, keine Ahnung, Dortmund ist Meister geworden, was es so gibt halt. Ne?
Ja, es gibt nämlich auch gar nicht so viele Hörspiele. Ich glaube, wir haben bald alle gemacht.
Ja, genau, so sieht's aus. Dann hoffen wir, dass ihr einen schönen Rest Februar habt. Passt auf euch auf, geht bitte wählen und wir sprechen uns wieder in wenigen Wochen. Tschüss!
Macht's gut, tschüss!
Ausnahme der Rose.